Bist du noch nervös?
Manchmal schon, ja, ganz komischerweise. Also ich habe so, jetzt ist es gerade besser irgendwie, aber ich habe so ein bisschen mit Panikattacken zu kämpfen. Mhm. Komischerweise, lustigerweise, eben in Vorbereitung auf das habe ich mir angeschaut, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben für das Profilding. Da danach ist alles voll bergab gegangen für mich. Das ist voll witzig. Das war voll der Scheidepunkt irgendwie.
2017 war das?
Ja, genau das. Das war wie, glaube ich, Alien Age von Mel McDonald ist gerade rausgekommen.
Und da gab es auch ein Video dazu, gell, haben wir gemacht.
Ja, genau, im Proberaum.
Voll.
Im 16. Üppenplatz. Genau, der Sex Gems und Mild mit F Proberaum.
Gibt es den noch?
Ich glaube, den gibt es noch, aber wir sind da relativ bald dann ausgezogen. Beziehungsweise war das auch so ein Corona. Während Corona bin ich mal in Wien gewesen und dann haben wir gesagt, so passt jetzt um unser letztes Zeug. Ich glaube, Sex Gems hat sie ja doch in dem Jahr mehr oder weniger haben wir Pause gemacht und haben wir gesagt, wir machen jetzt mal ein Jahr Pause und ein Jahr darauf haben wir gesagt, so passt, es ist niemandem abgegangen, das bleibt dabei.
Es ist noch immer Pause.
Ja, genau, voll. Und ja, genau,
da war das. Das ist so ewig her und das, und ja, ich hoffe, das hat jetzt nichts mit unserem
Gespräch. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Nein, das war einfach, also das war so ein, das hat lustigerweise eh mit Voyage Futur alles zu tun. Das war so ein absolut weirder Moment bei dieser Release-Party, habe ich so eine Leere verspürt, obwohl das alles so super gelaufen ist und es war ausverkauft. Und genau in dem Moment, wo ich gemerkt habe, es ist ausverkauft, alles und full hyped, habe ich gemerkt, das macht mir überhaupt keinen Spaß, das taugt mir eigentlich gerade überhaupt nicht. Das ist, ich habe mir erwartet davon, dass das jetzt voll super wird und dass ich mich da extrem gefreut und dann bin ich eigentlich da gesessen und ich bin dann nach der Show so full down gewesen und da habe ich dann irgendwie so ein bisschen eine Sinnsuche begonnen und so mit alle möglichen Irrwege und alles Mögliche mit, also eben Meditation angefangen und dann bin ich auf Eckhart Tolle reingekippt und das habe ich irgendwie total falsch verstanden oder komplett falsch. Eckhart Tolle, das ist so ein New Age Guru, würde ich sagen. Also der ist eh so ein so Hollywood-Ding, also die ganzen Hollywood-Stars sind auch super Fans von ihm. Also der hat so dieses Buch Leben im Jetzt.
Ah ja.
Genau.
Ah ja, das,
genau.
It rings a bell.
Ja, voll. Now, das, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch
ist. Ist da David Lynch und so dabei?
Ja, David
oder
Lynch.
Der macht was anderes.
Der ist so transzendentale Meditation.
Stimmt.
Der Jim Carrey ist da ziemlich into it. Und ich habe da irgendwie wirklich sämtliche Bücher von dem gelesen und da geht es halt wirklich nicht nur um das, dass du im Jetzt lebst, sondern dass du deine Gedanken mehr oder weniger komplett zum Stillstand bringst. Und das ist halt einfach nicht einfach. Und das ist aber so, ist eh klar, ich meine, das schafft nicht einmal schaffen nicht einmal buddhistische Mönche irgendwie. Aber es war irgendwie, ich habe das irgendwie so verurteilend gelesen, so wenn man Gedanken hat, wenn die Gedanken kreisen quasi. Und ich habe mich selbst dafür verurteilt die ganze Zeit, dass ich Gedanken habe quasi. So weit war das schon fortgeschritten, wie diese Bücher reingibt. Und dann habe ich irgendwie auf einmal Panikattacken gekriegt, weil ich mir einbildet habe, ich bin schizophren, einfach, weil ich gemerkt habe, da ist das Ich, das denkt, denk auf keinen Fall und die Gedanken rennen aber weiter, was denkt da, wer denkt da jetzt und dann hat es mir eigentlich ziemlich zahm gedreht einmal und dann.
Also eigentlich genau das, was die Meditation nicht tun
ganz
sollte,
genau.
Oder? Genau in die Fall, also in die verkehrte Richtung ausgeschlagen.
Voll, ja, das ist so sehr, sehr absurd eigentlich, wie ich das aufgenommen habe. Nein, ja voll, und dann ist das irgendwie so.
Aber was ist da passiert?
Ich weiß.
Diese Release-Show, weil das war ja doch irgendwie so ein wichtiges Album, oder?
Und
ein,
ja, voll.
Ein Album, wo du vielleicht irgendwie auch mit Mild Me Death irgendwo ankommen bist, oder das war so. Das richtige Album zur richtigen Zeit hat sich so angefühlt als Außenstehender.
Ja, voll. Ich hatte auch das Gefühl irgendwie, aber es war vielleicht war es zu perfekt irgendwie. Also ich habe in dem Moment gemerkt, da geht jetzt ja nichts mehr. Also ich kann da jetzt nichts mehr mit dem Projekt nichts mehr nachlegen. Und da kann dieses Format-Konzept-Album, das ich dann doch ein paar Mal gemacht habe mit dem Projekt, habe ich gemerkt, dass das jetzt da vorbei ist für mich. Also dass ich da jetzt nicht mehr weitermachen kann. Und so war es ja dann auch eigentlich. Also es hat dann noch ein Album gegeben und Singles und so, aber es hat sich alles nur mehr, das war alles nur mehr so, ich habe es weitergemacht, weil ich nicht gewusst habe, was ich sonst machen soll. Oder ich bin irgendwie nicht keinen anderen Weg gefunden, mich auszudrücken, musikalisch irgendwie. Und ja, keine Ahnung, was da genau. Es hat mich einfach nicht erfüllt. Ich glaube, ich war einfach immer der Meinung, dass wenn ich bestimmte Sachen voll gut mache, dann erfüllt mich das in irgendeiner Weise mit Freude. Mhm. Und es war dann einfach nicht so. Ich habe dann einfach nur gedacht, ja, okay, was ist jetzt das Nächste so auf die Art? Und das hat mich, glaube ich, einfach ein bisschen zum Grübeln gebracht, wo das aufhört. Weil ich glaube eben, dadurch, dass ich das angeschaut habe, das Video, wo ich mich selbst gesehen habe, und da sage ich auch, das... Ich mache das einfach, diesen Cycle, Endless Cycle, Album schreiben, auf Tour gehen, zurückkommen, Album schreiben, auf Tour gehen. Und das habe ich dann einfach hinterfragt und gedacht, okay, was kommt dann irgendwann? Ich meine, es ist eh mini, in einer Mini-Scale alles, was ich mache. Und man kann sich immer mehr erhoffen und erwarten. Also ich habe ja noch nicht einmal annähernd irgendeinen größeren Club gefüllt mit meiner Musik, aber trotzdem war es irgendwie so, man dachte, aber eigentlich will ich eh nur genau das. Also es geht sich voll aus für mich und ich kann das immer weitermachen, aber trotzdem ist es nicht dieses Glücksgefühl gewesen, das ich mir oft erhofft habe von dem Abend oder überhaupt von dem ganzen Album.
Aber hattest du das davor schon?
Also, nein, gar nicht. Also es war also, einfach so.
Nein, ich meine, dieses Glücksgefühl, dass okay, jetzt genau im richtigen Moment zu sein, oder warst du davor eh auch immer sehr getrieben? Und ich meine, es wirkt bei dir fast so, nachdem du so viele musikalische Projekte schon eigentlich immer gemacht hast oder sehr umtriebig warst irgendwie, immer wieder mit einem neuen Projekt um die Ecke kommen bist, warst du vielleicht ohnehin immer so getrieben und immer so auf der Suche nach...
Ja,
auf neuen Herausforderungen.
Absolut voll. Also es hat mich tatsächlich eh nie richtig erfüllt, aber ich habe mir immer gedacht, so, es gibt irgendwas, was ich aussetzen kann, aber dort war wirklich alles perfekt. Also das habe ich wirklich gefunden, soweit ich jetzt Einfluss darauf habe, habe ich alles richtig gemacht und es ist auch alles so sonst genau rundherum so passiert, wie ich es mir erhofft habe. Ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen ein Ding, dass ich sonst eh immer irgendwas auszusetzen gehabt habe.
Und dann hast du gedacht, okay, beim nächsten Album oder beim nächsten Song, genau, beim nächsten Projekt,
genau.
Dann setze ich das wirklich alles um.
So irgendwie, ja. Also ich kann mir das jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz genau in mich hineinversetzen.
Es ist ja doch schon wieder...
Es ist eben auch schon wieder so lange. Schon wieder.
Acht Jahre, voll. Absurd. Ja, da gab es dann noch ein Album danach, oder?
Genau, das war... wie war denn das? Da habe ich die Lieder auch geschrieben und wir sind dann eh sogar noch auf Tour gegangen, aber mit einer anderen Besetzung. Also ich habe dann eine Zeit lang Solo-Shows gespielt, weil der Schlagzeuger von Melmi Def eben bei dem Sex Gems Ende auch verkündet hat, dass er generell auch bei Melmi Def aussteigen will oder halt sich für andere Sachen Zeit nehmen will. Ich verstehe es, habe es auch immer verstanden, weil die meisten Leute, mit denen ich in einer Band war, haben eine Fixanstellung gehabt und im sämtlichen Urlaub für Tour und Studio aufgebraucht. Und das ist irgendwie, also wir waren da schon über die 30 alle und weit über die 30 teilweise eigentlich. Und das hat so einen, glaub ich, für alle Moment gegeben, wo alle gesagt haben, so jetzt reicht es eigentlich einmal. Mal auf sich selbst schauen irgendwie. Jedenfalls habe ich dann Solo-Shows gespielt und dann ist aus dem eh so ein neues Album wieder entstanden und eine neue Besetzung. Und irgendwie war dann auch so ein Moment, wo ich mir dachte, ich muss das eigentlich gar nicht machen. Es ist gar nicht so, dass alle drauf warten und sagen, oh mein Gott, warum hast du nicht noch einmal mit der Form? Das ist ja nur, geht ja nur von mir aus. Also ich mag das halt gern machen, aber ich glaube, die Welt kann auch ohne die Musik von mir.
War das dann vielleicht auch diese Erkenntnis auch irgendwie befreiend, zu sagen, okay, es muss jetzt nicht?
Sehr, sehr. Das war sehr, sehr befreiend und das war auch so, ich habe tatsächlich sogar Musik vorbekommen. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe sehr wenig Angst jetzt, weil es war eigentlich schon fertig produziert. Ich wollte jetzt eigentlich nur mit Patrick Pulsinger fertig mischen, also gemeinsam halt nur die Tracks ein bisschen aufarbeiten. Und ich habe dann denen geschrieben, nein, es tut mir leid, ich gebe das zurück, ich brauche es nicht. Und es war so befreiend, weil das hätte ich mir vor ein paar Jahren vorher überhaupt niemals getraut oder niemals gemacht irgendwie. Und das war sehr, sehr befreiend generell, diese Jahre, wo ich dann zuerst einmal ein bisschen sinnsuchend war und dann mir wirklich nur mehr auf musikalische Sachen konzentriert habe, die mir wirklich die mir wirklich Freude bereiten einfach. Und ich glaube, davor war ich eben, wie ich eh schon vorher gesagt habe, in diesem Cycle ein bisschen gefangen auch. Also ich habe es ja gar nicht anders beurteilen können. Ich war ja seit ich 20 war, irgendwie so ein bisschen in dem drinnen mit Killed by 9 Volt Batteries und dann Sex Gems und dann Metal mit. Also es ist halt irgendwie immer so weitergegangen mit diesem Album aufnehmen, Tour auf Tour gehen, dann wieder Album aufnehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nichts anderes gemacht habe, wie dahin geslackt oder irgendwo andere Arbeiten gehabt und Alben produziert, aber so, was meinen kreativen, musikalischen Output angeht, glaube ich, war das...
Also Form von ausgebrannt sein?
Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ausgebrannt war, vielleicht eher fast gelangweilt oder ein bisschen taub dem gegenüber irgendwie so... Also taub ist das falsche Wort, stumpf oder
ja, abgestumpft.
Abgestumpft, ja. Vielleicht ist das.
Aber kannst du jetzt diese alten Sachen oder schon älteren Sachen, hörst du die noch oder hörst du da noch rein?
Die Musik?
Ja.
Teilweise ja. Also wir haben vor einem Jahr haben wir mit Killed by 9 Volt Batteries bei der Tweety Party gespielt. Und da ist man. Da habe ich mir die Songs halt angehört, die wir gesagt haben, die spielen wir. Und das war urlustig. Und dann bin ich voll reingekippt und habe mir mein ganzes Album angehört. Aber es geht mir dann relativ schnell am Nerv. Also es ist ein bisschen, also ich bin auch peinlich berührt, gerade bei Killed by 9 Volt Batteries. Das war halt schon sehr, sehr, sehr am Anfang irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, warum es mich peinlich berührt. Das ist eh okay. Mile Me Death war letztes...
Ja, aber es gibt noch immer so viele Leute, die das lieben und die... Ich weiß nicht, der Robert Stadlober hat letztens erzählt, wie er dich gesehen hat. Ich weiß nicht, im B72 oder wo war das?
Ja, genau. Na ja. Ja, das ist schon sehr schön, dass
also der, Robert,
was das für Geschichte ist, irgendwie, das ist schon sehr lustig.
Das ist schon auch schön dann vielleicht auch,
sehr oder? Schön, sehr, sehr schön. Also die ganze Silo-Geschichte, wie man da als wirklich ärgste Provinzband direkt aus Weiz nach Wien zum Naschmarkt gefahren sind und auf einmal kommt der Robert Stadlober daher. Das war schon sehr absurd. Und dann, ja, es war echt sehr spannend alles und wir haben ja wirklich nichts gewusst und dann auf einmal... Nach dem ersten Konzert sagt der Robert schon, ja passt, er hat das Studio in Berlin eigentlich schon gemietet und da sind die Tickets, er findet den Zug und ins Flugzeug. Also es war sehr aufregend und sehr, sehr, sehr spannend alles. Also ich glaube, bei mir schwingt da eher das, diese Nostalgie mit, was da rundherum passiert ist. Also die Musik selber kann ich mir auf Dauer nicht anhören, aber halt so mit den ganzen Geschichten aus der Zeit geht jetzt schon sehr gut, weil es da also wirklich schon 20 Jahre her ist und da hat man natürlich einen sehr verblendeten, die rosa Sonnenbrille auf die Vergangenheit gerichtet.
Ja, das kann ja manchmal auch nicht schaden, glaube ich, oder?
Wenn man voll, ich liebe
also wenn man das, nicht darin stecken bleibt, ja. und sich auch irgendwie weiterentwickelt. Dann.
Voll, voll. Also ich glaube, ich tendiere sowieso sehr zu Nostalgie und dass ich Sachen verklärt sehe in der Vergangenheit. Aber also ich bin auch so mit der Gegenwart, habe mit der Gegenwart und der Zukunft zu kämpfen, also mit einer möglichen Zukunft. Deswegen tut mir das ganz gut hin und wieder, diese
so Ausflüge. Generell gesellschaftspolitisch gesehen, ja, oder für dich persönlich?
Ja, beides irgendwie, wo sich die Welt gerade hinbewegt und wo ich mich hinbewegen soll, werden soll, könnte. Das ist ja, ja. Na, aber um auf das zurückzukommen, Medvedev war letztes Jahr so ein Moment, da habe ich die, als Donald Trump wiedergewählt worden ist, habe ich mir Alien Age wieder mal angehört, weil das war ja auch aus der Zeit, wo er das erste Mal gewählt worden ist, ist das ja entstanden, das Album. Das war sehr spannend irgendwie, so diese Gefühle jetzt nochmal zu erleben und irgendwie, ja. Und generell für das Popfest, für die ganze Popfest-Schose, die da letztes Jahr war, das Wolfgang Möstl and the Friends Konzert auf der Seebühne, da habe ich mir die ganzen Medvedev-Sachen wieder mal angehört. Also auch so zum Schauen, was macht Sinn, was kann man live spielen und
also könnte man. Waren das neue Nummern, die da letztes Jahr rausgekommen sind?
Neue Sachen?
Es gibt ja zwei, drei.
Ja, genau, voll. Das war mit Kalk die eine Nummer. Come Home, genau. Das war so ein bisschen.
Aber als Medvedev.
Medvedev, Wolf Lehmann und Kalk. Die Idee war das, ich habe ein Album rausgebracht bei Rock is Hell Records. Mhm. Und das sind 4 7-Inches.
Ja. Yeah.
Und da kann man jeweils 2 7-Inches davon gleichzeitig abspielen und dann erhält man einen Song. Und ich wollte einfach das so irgendwie machen, dass meine ganzen Solo-Projekte irgendwie da vereint sind. Und es war Beates Idee übrigens, also die hat da irgendwie...
Beate, deine Frau?
Genau, ja, voll. Und Mitstreiterin bei Voyage Photo. Da war dann so die Idee, okay, passt, da muss es eigentlich Medvedev auch fast sein. Und das war das erste Medvedev-Lied, mehr oder weniger seit Jahren, dass ich unter dem Mann. Ich meine, es ist eh komplett egal, es bin ich immer, wie ich es dann nenne, ist eh komplett egal. Aber genau, da war Wolf Lehmann, Voyage Futur, Medvedev und 2 neue Projekte, die es vielleicht gibt oder nicht. Schauen.
Die jetzt noch gar nicht.
Ja, die habe ich mal einen Namen irgendwie drauf gedrückt und schauen wir mal, was daraus. Das eine heißt FKE Earth und das andere ist Nail Salon. Das wiederum auch ein Song ist, den ich mit Kalk.
Mit Kalk, ja.
Es bleibt.
Also ein super Song.
Dankeschön.
Genau. Ich meine, Kalk ist ja überhaupt eine grandiose Band.
Absolut voll. Das ist eine meiner Lieblingsbands, mit der ich aufnehmen. Also ich liebe alle Bands, mit denen ich aufnehmen durfte, darf. Aber das ist echt so, es war auch sehr, das erste Album, das wir gemeinsam gemacht haben, war auch so ein Magic Moment einfach. Das war auch Corona-Zeit, also da haben wir die erste Session haben wir sogar abgesagt, weil gerade noch Lockdown war. Mhm. Und also wir haben ein paar Wochen verschoben und dann, es war so die ersten Menschen eigentlich, die ich gesehen habe seit Ewigkeiten. Also außerhalb von der Blase, in der ich mich während den Lockdowns bewegt habe. Und es war halt so magisch irgendwie. Mhm. So.
Wow. Das war das erste Kalk-Album.
Das war das erste, das ich produziert habe. Ja. Genau. Und das war halt immediately im Studio klar, dass das einfach funktioniert mit uns. Also ich meine, es funktioniert meist Gott sei Dank immer mit den Fans, aber das war so. Also es war schon sehr magisch irgendwie. Es hat alles gleich funktioniert und gleich gesessen und gleich, ja.
Ist das so dann das Gefühl, dass so alle Beteiligten irgendwie das ein ähnliches Ziel haben? Oder siehst du dich, wenn du sowas produzierst, überhaupt eher als Dienstleister und versuchst die Ideen der Band nach den Vorstellungen der Band quasi umzusetzen? Oder siehst du dich da auch sehr als Teil des Ganzen?
Das ist unterschiedlich. Bei Kalk war es schon, also war ich vielleicht schon ein bisschen mehr. Nein, ich bin schon eher Dienstleister. Ich sehe mich schon als Dienstleister. Ich bringe meine Ideen ein. Mhm. Im Endeffekt, so eine Band wie Kalk muss ich eh dankbar sein. Die kommen eigentlich mit fixfertigen perfekten Songs daher und dann geht es eigentlich nur darum, dass man schaut, den Sound zu finden und dann wird noch herumjustiert und noch vielleicht noch irgendwie was austauscht oder nur einzelne Sounds hinzugefügt. Also es ist jetzt, ja, also ich glaube, aber es ist glaube ich eher unterschiedlich. Also ich werde... Es ist immer schwer, sowas zu beurteilen. Ich will ja nicht irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich da zu viel über das rede, dann trashy manche Bands und waren die
hebbar manche. Geht die Magie verloren vielleicht.
Ja, vielleicht ist
es das. Aber auch das Soloalbum von der
Sophie. Von Sophie, ja, voll.
Sehr, Sophie sehr, schön. Sehr, also sehr Sophia schön. Blender ja. In dem Fall.
Voll. Das habe ich gemischt auch.
Achso, das hast du gemischt?
Genau, ja, voll. Ja, das war eh...
Also, das ist auch sehr toll.
Das ist sehr, sehr schön, ja. Sehr, sehr schön. Voll.
Sehr. Jetzt sind wir irgendwie hin und her gesprungen. Du hast ganz am... Nein, das ist super. Du hast anfangs gesagt, dass du auch teilweise nur immer mit Panikattacken zu kämpfen hast. Oder
es geht inzwischen. Also ich habe jetzt da meinen Alkoholkonsum komplett minimiert.
Yeah.
Und das ist, merke ich schon, dass das auf jeden Fall mir sehr hilft. Ich muss übrigens sagen, ich glaube, ich tendiere in so einem Format immer ein bisschen zu viel Preis zu geben. Also vielleicht ist das was
ein
Gutes.
Ein dankbarer Gast.
Ja, das ist furchtbar. Seelenstrip. Das ist ja auf der Stelle nicht, dass ich rüberschaue. Ich muss mich mit meinem
Konzert. Nein, also, das ist... Ich muss eher angenehm in diesem Raum, oder?
Ja, da kann man, eben, ja, wie muss mit dem ein bisschen...
Kann man ein bisschen den Gedanken nachhängen.
Genau, ja. Also so Panikattacken habe ich schon immer mehr, immer besser in den Griff gekriegt. Aber es ist bei mir, es hat verschiedenste Auslöser. Also eher so körperlich, dass ich Angst habe, ich ersticke jetzt gleich irgendwie so. Ich habe so... Das hat Ding im Hals manchmal und dann steigert sich das mit durch die Gedanken so, dass ich Angst habe, jetzt so, das war's, jetzt schnitzt mir die Kehle zu oder so. Aber also jetzt eher, ich glaube eher dem geschuldet, dass ich einfach zu wenig auf meinen Körper schaue, zu wenig Schlaf, zu wenig nüchterne Phasen gehabt habe irgendwie. Vielleicht ist das irgendwie so. Also ich nicht vielleicht, es ist genau der Grund, warum ich an Panikattacken gelitten habe. Und die erste war tatsächlich eben total weird, diese Angst, dass ich schizophren bin, das war sehr eigenartig. Also das habe ich ja dann nicht mehr oft gehabt. Das habe ich eine Zeit lang dann gehabt dort und ich bin dann auch in Therapie gegangen und habe das auch sehr gut aufgearbeitet, wie ich finde. Aber es hat sich irgendwie seit mein Sohn geboren ist sowieso alles nochmal um 180 Grad dreht, was meine Psyche angeht, glaube ich. Also ich glaube, da bin ich sowieso nicht mehr so self-centered und ich glaube, das war davor, habe ich halt einfach, weil haben sich meine Gedanken sehr für mich gedreht und meine eigenen, und mein Befinden, was eh, also ist jetzt nicht, dass das jetzt nicht ganz überhaupt nicht mehr so ist, aber nur ist da jetzt diese Verantwortung. Hat den Fokus natürlich ein bisschen auf.
Ja, das kann auch ganz angenehm sein, oder? Dass man den Fokus erstens woanders hinrichten muss und
ja,
sich total, um jemand anderen zu kümmern, kann auch sehr rewarding sein, oder? Sehr
absolut, ja. Also es ist schon, also ich habe mich schon wie neugeboren gefühlt, wenn man Niklas auf die Welt ist. Das hat mich wirklich total auf eine andere Fährte gebracht irgendwie. Kann es auch nicht anders beschreiben.
Du hast dann gesagt, das war dann das Ende von oder das erste Ende von Mile Me Death.
Ach so, ja.
Genau. War dann auch schon fast so der Start für Voyage Futur, für dein...
Ja,
Projekt.
Ja, genau. Das war das. Da ist es losgegangen, dass ich eigentlich einmal total andere Sachen machen wollte. Also ich war mit dem eben in diesem Band-Ding und in diesem Kreislauf ein bisschen wollte ich ausbrechen und habe dann auch eben über das, dass ich ein bisschen Sinn, dass ich einfach auf der Suche nach Glück war quasi, bin ich eben auf Meditation gekommen und natürlich war für mich naheliegend, dass ich gleich Meditation mit Musik halt irgendwie mich in die Richtung orientiere und dass ich mir so Sachen anhöre. Und da bin ich einfach auf alte New Age Tapes gestoßen, die ich vorher einfach überhaupt nicht am Schirm gehabt habe. Also ich glaube, ich war schon immer New Age affin durch das, dass ich halt einfach in den 80ern und 90ern jung war.
Was bist du für ein Jahrgang eigentlich?
84.
Ah, okay. Ja. Sind wir fast, ich bin gerade noch 83.
Ja, ja,
voll gut. Fast sehr ähnlich.
Voll. Ja, eben so Enigma und ja. Ja, genau, die ganzen Sachen. Und ich habe das ja wirklich gemacht damals. Also Guns N' Roses und Enigma ist sie für mich voll ausgegangen. Aber jedenfalls war ich dann so durch das Ganze, eben wie ich schon gesagt habe, das ganze Retro Nostalgie-Ding, war ich sofort, oh Gott, diese Tapes, diese New Age-Tapes, ich kenne das von irgendwoher, aber irgendwie auch nicht. Also es hat so ein paar auf YouTube gegeben, also ein paar, wann hat so ein Channel, der hat ein paar online gestellt und da bin ich einfach komplett reingekippt und dann habe ich mir gedacht, und ich bin auch zu der Zeit ziemlich viel während Alien Age ins Samplen und Beat-Samplen und so reingekippt und dann dachte ich, das wäre ein cooler Aufhänger fürs nächste Projekt. Hip-Hop-Beats und New-Age-Tapes irgendwie so verwursteln, wobei das irgendwie überhaupt nichts Neues ist. Aber es war in dem Moment, wo man dachte, ach, das ist genial. Und irgendwie ist dann dieses Projekt Voyage Normal entstanden. Das haben Beate und ich gemacht. Da haben wir ein paar Mal live gespielt. Und wir haben dann am Anfang wirklich irgendwelche Tapes laufen lassen und ich habe Hip-Hop-Beats drüber laufen lassen. Also es war sehr low-effort-mäßig. Und irgendwann bin ich dann so reingekippt auf die Idee, dass man diese New-Age-Tapes quasi selber bastelt und selbst diese Flächen irgendwie einfach macht und die dann verwurschtelt.
Aber sind diese Original-Tapes, sind die aus den 70? Ist das noch so?
Ja, so Ende 70, Ende 70. Anfang 80, ja, so okay. bis Ende 80 eigentlich, okay. War so die Blütezeit des kalifornischen New Age. Also es ist schon sehr Kalifornien-zentriert, die ganze Szene ist sehr spannend. Genau, und aus dem ist dann Voyage Futur eigentlich entstanden. Also dann war Voyage Normal und dann war Voyage Futur war so das Nächste. Und ich habe auch nie Futur gesagt, weil ich mir das immer gedacht habe, wie Futur, wie der Deutsche, wie das, wie der Fall.
Ja.
Ich wollte irgendwas Französisches und was quasi Deutsches oder irgendwie was. Also es war so.
Aber habt ihr als Voyage Normal auch was veröffentlicht oder war das nur der...
Na, das war wirklich nur für live. Es hat so ein paar Tracks gegeben, die wiederum dann die Band Ether Combo übernommen hat,
okay.
Die ich dann später gegründet habe. Und das gibt es ein komplettes Album von Ether Combo, das ist noch immer nicht veröffentlicht. Ich muss das echt einmal angehen. Weil das sind ja nur zwei Songs bis jetzt, eins mit Fars und eins mit Marilis Jaksch. Ah. Der Rest ist aber eher instrumental und eben wirklich dieses New Age Loop und Beats. Aber der Werner Tenmeier hat da wirklich Schlagzeug, also echte Drums drüber gespielt.
Ja. Und das liegt irgendwo?
Das liegt auf der Festplatte herum voll, ja.
Ja. Das muss man. Ja. Gibt es zumindest eine Sicherungskopie?
Irgendwo? Ja, ja, voll. Nein, es ist glaube ich, ich habe mir bei Labels beworben, aber dann ist irgendwie nicht wirklich was zurückgekommen und dann hat sich das im Sand verlaufen. Aber. Einfach mal so eine Tape-Veröffentlichung wird dir auf jeden Fall. Ja, genau. Na, dann ist auf jeden Fall dieses Voyage Futur-Album gekommen. Und dann, also das war so, passt das ja, wenn ich die Geschichte von Voyage Futur erzähle?
Ja, sicher. Unbedingt.
Genau. Dann hat es dieses Album gegeben. Wir haben das dann auch für live verwendet und... Irgendwie habe ich dann immer mehr an diesem Album einfach gefeilt und an den Field Recordings und wir haben das auch gemeinsam dann durchgehört und überlegt, wo man was noch vielleicht macht. Und es war tatsächlich immer mehr der Purpose, dass man dazu wirklich meditieren kann. Also es wirklich Entspannungsmusik ist. Also es war nicht, dass man es irgendwie, wenn man es in keinster Weise darüber lustig macht oder irgendwie das irgendwie... Haha, witzig, wir machen ein Meditationstape. Es war wirklich tatsächlich so als Entspannungsmusik gedacht. Und dann bin ich eben auf Sounds of the Dawn reingekippt. Das ist dieser YouTube-Channel, der manche alten Tapes auf YouTube gestellt hat. Der wiederum auch, also es ist ein Typ aus Chicago, glaube ich, der hat auch ein Label und der hat neue Musik rausgebracht. Mhm. Also auch auf Tape, still echt mit den Artworks, und ich habe die alles so unglaublich super gefunden. Und ich habe mir dann auch das Artwork nach dem modelliert quasi und habe es dem geschickt und einfach so, hey. Ich habe auch generell, ich habe echt viel Demos ausgeschickt, also vielen Leuten geschickt, und es ist wirklich sehr viel Feedback eigentlich gekommen. Mhm. Es haben sehr viele Leute... Na, warte, Moment. Jetzt habe ich mich verdammt. Sounds of the Dawn war natürlich zuerst. Das habe ich zuerst einfach einmal Sounds of the Dawn geschickt, und da ist nichts zurückgekommen. Und so ein paar Monate später habe ich dem dann nochmal geschrieben, und dann hat er gemeint, ja, voll super, er wird es auf jeden Fall rausbringen. Ich soll ihm das Artwork-File schicken. Und dann habe ich es ihm geschickt, und dann ist wieder ein Monat nichts zurückgekommen. Und dann so, ja, wie schaut es aus? Und er, ja, sorry, ob ich ihm das nochmal schicken kann. Und dann habe ich es ihm nochmal geschickt. Und so ist es dann eigentlich ziemlich lang dahingegangen. Und irgendwann haben wir gedacht, okay, passt, na, das wird einfach nichts mehr. Und dann habe ich andere Labels angeschickt, und dann ist tatsächlich recht viel zurückgekommen. Es war sogar von Leaving Records, die sind halt so gerade die Speerspitze, was so Elektronik, Ambient, New Age angeht, das L.A. eben, sogar Matthew David zurück, schon war voll super, und sie leider aber auch nicht mehr gemeldet dann. Aber es haben sich dann andere Labels gemeldet, zum Beispiel New Atlantis aus London. Genau, und da ist dann das erste Tape rausgekommen, und gleichzeitig hat ein anderes Label zurückgeschrieben aus Santiago de Chile, No Problema Records, und der war auch so, ja, wir will es unbedingt rausbringen. New Atlantis ist übrigens, da war I. Jordan dabei, das ist ein ziemlich cooles, cooler Act jetzt eigentlich. Ein großer, so.
Welches Jahr war das?
Das war 2018.
18.
18 war das, ja genau. Das war alles im Ende 2018.
Secret Earth war das.
Secret Earth, das ist Anfang 2018 erschienen, und das quasi das Dreivierteljahr war nur mit Sounds of the Dawn hin und her schreiben, ob es rauskommt oder nicht. Währenddessen haben zu der Musik zwei Freundinnen Kinder bekommen, also die haben das wirklich im Kreißsaal gehört, die Musik. Und auch im Zuge der Schwangerschaft einfach die Musik als Entspannungsmusik genutzt, meine Schwester und eine Freundin von mir. Und das war auch schon so cool, dass es wirklich auch angenommen wird und da funktioniert, so wie ich es mir gedacht habe, dass man das, also ich habe es ja auch gern selber angehört zur Entspannung quasi. Und genau, und dann ist das mit No Problema Records nochmal auf Tape rausgekommen, und die Tapes waren auch relativ schnell immer weg, was mich auch schon so, ich habe das eigentlich eher gekannt, man muss ewig lang auf Tour fahren, dass man mal 100 Stück von irgendwas verkauft. Aber das war so innerhalb von ein paar Tagen waren die Tapes weg. Und das war dann schon so, okay, das ist halt einfach, auch wenn die Szene mini klein ist, ist sie trotzdem weltweit, und das ist halt dann doch ein bisschen.
Ja, aber glaubst du, dass du zu der Zeit oder halt jetzt die letzten Jahre vielleicht auch genauso einen richtig guten Zeitpunkt für so eine Art von Musik vielleicht erwischt hast?
Also ich glaube schon, ja, voll.
Es ganze Ambient-Schiene.
Voll, ja, es ist tatsächlich, ja, ich glaube, das hat gerade gut gepasst einfach. Es ist
so, ich meine, das war jetzt so noch vor der Pandemie, aber mir kommt vor, dass so, ja, so, bös gesagt, auch so ein bisschen Gebrauchsmusik, um abzuschalten, um vielleicht daneben zu meditieren, um zu lernen vielleicht.
Ja.
Mir kommt oft vor, ganz Spotify ist voll mit
voll.
So einer Musik, wenn man da eintaucht,
da
mit vielen Hörerinnen. Und also vielleicht ist das so eine neue Renaissance dieser Musik auch.
Ja, total eben. Also das erste Album ist eben vor der Pandemie rausgekommen, aber und das war so eine mini kleine Blase, die auch eben zum Beispiel New Atlantis Team in London auch so Clubs gemacht nach dem Durchfeiern quasi in der Früh, haben sie dann so Delfin-Videos auf die Wand projiziert und mit
Säcken. Zum Runterkommen.
Mit Sandsäcken, so Chill-Out-Sachen halt irgendwie. Und was ich auch mitgekriegt habe, sind in der Szene schon ein paar richtig arge Noise-Rock-Leute, die halt dann irgendwann gesagt haben, hey, es reicht, ich brauche Ruhe, und der Lärm macht mich wahnsinnig. Also zum Beispiel ein Label, das jetzt die Tapes rausbringt, Not Not Fun Records, der ist auch, kommt auch eher aus dem Noise Rock halt irgendwie. Und Rock is Hell Jochen, bei dem ich das Album, diese 7 Inches rausgebracht habe, der kennt den wiederum. Und das, also es war ein Full Circle Moment irgendwie. Und der bringt, also der Not Not Fun macht eigentlich jetzt nur was in New Age. Aber ja, voll, es hat sich irgendwie da gerade voll viel in der Zeit, zu der Zeit relativ viel getan. Also es hat so ein paar Labels gegeben, die Kassetten gemacht haben, so in Kleinstauflagen. Und ein paar von denen sind einfach richtig groß geworden. Also so ein, also Living Records ist, ich meine, das war vorher auch schon, das war mit, also die waren eh schon fast ein Major-Label quasi. Aber ja, voll. Also das hat, und die Pandemie hat das natürlich dann verstärkt. Da komme ich auch zum nächsten Teil der Geschichte.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, ja, bitte. Aber wenn ihr das quasi so neu gegründet habt oder das auch irgendwie für euch selber gemacht habt, war das schon auch die, war das grundsätzlich erstmal die Idee, okay, wir machen das für uns, du und die Beate? Oder war das schon auch so, wir wollen das auch quasi anderen zur Verfügung stellen, dass das andere auch wahrnehmen können? Oder wie war da der Prozess?
Naja, zuerst war es eben wirklich nur zum eigenen Gebrauch gedacht. Ja. Und weil es mir eben dann immer mehr zu taugen angefangen hat, habe ich es dann fertig editiert und eben mit diesen Field Recordings unterlegt.
Und
dann
das war in der Steiermark auch?
Ja, das war schon auch in Wien.
Okay.
Das war wirklich im 5. und ich bin heute mit dem 59A hergefahren. Ja. Und dann ist mir eingefallen, dass ich wirklich genau in dem Bus, ich glaube, den Titeltrack Secret Earth mir angehört habe. Also ich habe die ganze Zeit habe ich das angehört und Notizen gemacht. Ach, der Synth muss dort früher ausfaden und so. Aber da habe ich so einen Moment gehabt, wo ich im Bus gesessen bin und das so ganz genau gewusst habe, okay, jetzt habe ich es, jetzt nur mehr den einen Fade ein bisschen früher machen. Und dann genau, und dann, also nachdem das dann fertig war, das ist eigentlich echt ein cooles Album, das da reinpassen könnte in das Ganze. Und dann war schon so der Traum, einmal einfach beim amerikanischen Label oder beim anderen Label, irgendwo beim Label irgendwie so ein Tape rausbringen, einfach ohne, dass man eben diese Verpflichtung hat, so passt, da sind eure Kartons und da ist der Bus, fahrt's los und verkauft diese Sachen. Das war da irgendwie alles ein bisschen lockerer, also halt ohne Verpflichtung quasi. Also weil es ja auch nicht so üblich ist, dass New Age Acts irgendwie Clubtouren absolvieren. Genau. Na ja, voll. Und dann war No Problema Records hat es dann Villain Records aus Toronto. Das war No Problema, war schon ein bisschen so Vaporwave-affin und der hat das dort gekauft und hat mir auf Soundcloud irgendwie hat auf einmal geschrieben, so, ja, wie schaut's aus, wenn wir mal eine LP, eine Platte machen wollen, die Türen wären offen bei ihm. Und ich dachte, was? Und dann habe ich das angeschaut, echt, eigentlich ein recht großes Label, aber schon ein Label, das Plattenpresse zumindest in der Szene, war schon mal so, wow. Und ich habe zurückgeschrieben, ja, sicher, es gibt das neue Album ist fast fertig. Und ich habe aber noch nichts gehabt, keinen einzigen Ton. Es war nie so gedacht, dass da mehr kommt. Es war einfach das eine Album und dann war es das quasi. Und dann, und das war genau zu der Zeit, als unser Sohn geboren ist. Und das war dann, das war einfach unglaublich, unglaublich schöne Zeit, der Herbst 2019. Komplett wenig geschlafen, aber halt immer, sobald er aufgewacht ist, Bert hat ihn gestillt, bin ich aufgestanden, habe mich zum Computer gesetzt, ein paar Chords aufgenommen und weiter editiert und Sachen und so ist das Album Inner Sphere entstanden.
Dieser Vaporwave, hast du gesagt, wie würdest du das jemandem beschreiben, der den Begriff noch nicht gehört hat?
Aesthetics, Nostalgie-Aesthetics. Ja, es ist so, ich glaube, angefangen hat es damit, dass die ersten Vaporwave Acts haben so 80er-Jahre, cheesy 80er-Jahre Songs gesampelt, runtergepitcht und einfach langsam abgespielt. Und das war dann der fertige Track quasi, oder bestimmte Teile rausgenommen davon. Ja. Und aus dem, aus diesem sehr, ja, so, ich glaube, da ist das ganze Synthwave und Retrowave auch ein bisschen aus dem entstanden, oder es hat sich gegenseitig beeinflusst. Also ich, ja, es ist ein sehr, sehr nostalgisches, nostalgisches Genre. Ich glaube, so, wenn man das Gefühl hat, ich kenne das von irgendwoher, aber ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie an das erinnern, vielleicht habe ich das schon erlebt oder nicht. Das ist genau, das schlägt genau in diese Kerbe, also Vaporwave schlägt genau in diese Kerbe quasi, in dieses Gefühl irgendwie. Also ich glaube, das sind so Leute, also eben so in unserem Alter, genau, man hat die 80er halt irgendwie genau noch als Kind irgendwie mitgekriegt, aber ich meine, in Österreich hat die 80er ein bisschen länger gedauert als Mitte 90. Aber das sind so Sachen, die man vielleicht ganz früh noch so im Unterbewussten, so die im Fernsehen irgendwie gesehen hat. Also ich glaube, ich habe so eine, ich habe tatsächlich so eine Werbung von der Marke Frosch, die so, wo so, also ich weiß nicht, ob es die gegeben hat oder nicht, aber ich sehe so einen Helikopter-Shot über den Amazonas oder so, vielleicht, irgendwie so, so ein Flug, und dazu läuft die ärgste Synth-Musik, so voll calming New-Age-Musik, und dann wird diese Froschmarke eingeblendet. Also solche Sachen sind da irgendwie, und alles ist total wobbly und verrauscht irgendwie. Also ich glaube, das ist so ungefähr Vaporwave.
Das ist ja schön. Ja. Ich glaube, das wird jetzt bei Wikipedia dann zitiert. Imagine. Diese, deine Erklärung.
Na ja, genau. Na ja, so war das dann. Dann ist Innisfier fertig geworden. Und das war auch das erste Mal, dass ich wieder in der Natur war. Das war auch super, einfach so dieses...
Also auf der Suche nach... nach Field Recording.
Ja, ja, weil die Secret Earth ist ja tatsächlich im fünften, im tiefsten Winter in einem Zimmer, wo nie die Sonne reingeschieden hat, entstanden. Und das ist aber, er spielt mit dem Ganzen, mit also das war diese Sehnsucht nach Natur, glaube ich, oder nach dem, nach was.
Ich habe gedacht, du bist da irgendwie die ganze Zeit durch die Steiermark irgendwie gewandert.
Bei Secret Earth gar nicht. Also es ist tatsächlich, also dieses Foto ist entstanden am 7. oder 6. Jänner 2018. Yeah. das am Cover oben ist, das war so ein Spaziergang, kurz bevor wir wieder nach Wien gefahren sind. Das ist wirklich dort in Oberdorf, wo meine Eltern sind, und da habe ich vom Berg runter fotografiert und beim Runtergehen gesagt, das schaut aus wie eins von diesen New Age Artworks, das muss einfach ein New Age Album geben irgendwie, und dann ist das so ein bisschen alles ins Rollen gekommen. Und aber bei Innisfier war es dann tatsächlich so, also da bin ich wirklich um 5 in der Früh, teilweise um 4 aufgestanden, habe den Sonnenaufgang währenddessen beobachtet, während ich Synth-Pads aufgenommen habe und dann die Sachen angehört und im Wald spazieren gegangen bin beim Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang. Also es war eine sehr, sehr intensive Zeit, weil ich habe dann davor doch 10 Jahre in Wien im fünften sehr in der Betonwüste gewohnt, und das ist dieses Wechsel der Jahreszeiten, das habe ich schon sehr beeindruckend gefunden. Ich habe es ja gekannt aus meiner Kindheit. Aber ich habe gar nicht gewusst, wie sehr mir das abgegangen ist, dieser Nebel, der in den Bergen hängt im Herbst, oder einfach, dass sie die Bäume verfärben und so, das habe ich alles irgendwie versäumt, die Jahre davor. Und das hat das schon sehr, sehr massiv beeinflusst, würde ich sagen, also diese ganzen Spaziergänge durch die Natur.
Wie hat sich das auf dich ausgewirkt? Wieder dieses Naturerlebnis auch? Ja, zu spüren?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt gemerkt, dass mir das um einiges wichtiger ist, als dass ich ein Bilder um die Ecken habe und einen Club, wo ich dann hingehen kann zum Konzerte schauen. Wo ich sehr gern in Wien bin, und ich liebe es ja auch. Also ich mag die Stadt ja sehr gern. Aber
man bräuchte beides oft, oder?
Bräuchte beides. Am besten wäre genau das Haus in Oberdorf, und um die Ecken wäre so die U-Bahn-Station. Also so der Wald noch irgendwie, und dann geht man einmal durch den Wald und dann ist es die U-Bahn-Station. So irgendwie.
ein Waldspaziergang zur U-Bahn-Station. Genau. Das ist eine schöne, schöne Fantasie. Ja. Wo man kein Auto braucht. Und
genau, ja, voll. Eben, das ist dann wieder der Nachteil am Land. Das ist halt abgeschieden. Aber ich genieße das halt auch voll. Ich brauche das auch voll, das Ausgleich. Deswegen sind wir jetzt ja auch voll viel noch in Weiz. Also einfach dieses Echte, ich kann es nicht anders sagen, ohne das klingt mega bescheuert. Aber es ist irgendwie so, es fühlt sich einfach anders an irgendwie. Man kriegt Unwetter ganz anders mit. Man kriegt irgendwie alles ganz so direkt, unvermittelt irgendwie mit. Das ist schon sehr, sehr schön. Und
als Kind auch bedrohlich, immer, oder?
Voll, ja. Das ist voll. Also diese Sommergewitter, das habe ich auch wieder alles vergessen. Und wir haben zudem ganz viele Velux-Fenster. Und da kriegt man jeden Mini-Regen mit irgendwie. Und dann kommt auf einmal das erste richtig heftige Sommergewitter mit Hagel und so.
Ich habe das nur bei meinen Eltern mitgekriegt in den letzten Jahren, wo sich das halt auch irgendwie immer mehr zugespitzt hat, auch mit richtigen Unwettern in Kärnten. Und auch die ganz andere Bedrohung irgendwie, wenn wieder so ein arges Sommergewitter aufzieht. Also das hat sich, was es so jetzt in meiner Kindheit in der Intensität auch nicht gegeben hat.
Das kann natürlich auch sein, ja voll. Ja.
Also diese... Doch auch irgendwie schön, aber auch irgendwie bedrohlich.
Ja, ja, ja.
Was Wien jetzt gar nicht so mitkriegt.
Na voll, eben. Also letztens den Sturm habe ich noch halbwegs mitgekriegt irgendwie. Aber sonst, wenn es regnet, leider kriegen wir in unserer Wohnung nicht einmal Sonnenschein, wenn wir so blöde, finstere Wohnung haben zurzeit.
Also dieses Esoterische, da bist du schon auch irgendwie ein bisschen
anfällig. Nein, esoterisch gar nicht, das ist eher Naturverbundenheit, okay. die sehr stark ist bei mir. Also das
du hast das Echte früher. Das
ja, ich weiß nicht, ich werfe damit so Wörtern um mich, die wahrscheinlich sehr, okay. sehr präsent sind in diesem Esoterischen. Das ist eben das Schwierige, weil ich bin eben wirklich ein großer Fan von der New Age Ästhetik und von diesem, ich schaue mir wirklich urgern so Dokus aus den 80ern an, oder es gibt ja ganz wenig, aber so New Age Sachen einfach, also wie diese ganze kalifornische Szene war, oder eher bei uns irgendwie, also ich finde das sehr, sehr lustig, sehr spannend, und aber halt mit Esoterik habe ich nicht wirklich was am Hut, das ist mehr, also...
Es geht dann halt sehr schnell in eine sehr komische Richtung auch.
Oder? Ja, das hat das irgendwie, ich glaube vielleicht hätte ich tendiert dazu, aber während Corona ist man dann doch draufgekommen, dass ich ein Mann der Wissenschaft bin. Nein, also ich glaube da hat sich das gezeigt, wozu das fähig ist, irgendwie dieser absurde... Diese, eben, ich sage ja, Naturverbundenheit ist was Gutes, aber der Mensch ist
auch wirklich... Ich kann das ja gut nachvollziehen, was
du... Ja, der Mensch ist auch fehlerhaft und ist auch nicht so unfehlbar und es gibt aus gutem Grund Medizin und... Ja. Naja, wurscht.
Wie ist es eigentlich, wenn du jetzt quasi kommend vom eher klassischen Songwriting... Zu Ambient Sounds, Vaporwave. Wie hat sich da das Songschreiben verändert für dich? Oder das wie gehst du an ein neues Lied ran? Oder ja, denkst du das noch so abgeschlossen?
Das also ist so urspannend, weil dieser Lernprozess am Anfang, weil ich das schon so Akkord, Strophe, dann gibt es vielleicht ein Refrain oder es einfach so dieses in Bars denken und dann kommt der Beat und dann ist der so und so oft und das ist ja natürlich mit nicht nur mit selber produzieren, vor allem eben, wenn man mit einer Band spielt und sie so Songs schreibt und dann muss man kommunizieren, wie lange spielt man den Teil und was weiß ich. Also es geht jetzt sehr viel um Struktur und klare Strukturen und dass sich jeder auskennt, wie was, und das macht er, das ist zu lang und da wird es am Fahrt, wenn man das schauen hat. Und so. Das war ein sehr schöner Lernprozess, vor allem auch hat die Stimme auch immer so war immer sehr präsent und hat auch immer viel vielleicht da kaschiert oder viel getragen und viel Emotion vor allem getragen. Mhm. Und dass das dann alles weggefallen ist, das war sehr spannend. Also dass man aus dem, was da übrig bleibt, quasi irgendwas macht, was zwar entspannend ist, aber jetzt nicht komplett nervig fad ist quasi. Also dass es auch trotzdem schön anzuhören ist halt irgendwie. Dass man dann trotzdem eine Dynamik reinbringt und eine Dramaturgie. Und also ich glaube, ich habe mich auf jeden Fall sehr viel mehr auf Textur dann konzentriert und auf Soundfindung und auf Melodien, dass bestimmte Melodien halt dann so quasi eine Geschichte erzählen, so komisch das klingt halt irgendwie. Also es war halt, das, was die Stimme eigentlich gemacht hat, irgendwelche Hooks oder so, haben dann irgendwelche Lead-Sounds gemacht irgendwie. Also das war ein sehr, sehr spannender Lernprozess auf jeden Fall.
Jetzt habt ihr ja das schon das 7. Album.
Mhm.
Das hat mich auch so überrascht
irgendwie. Ich mich auch. Ja, es war irgendwie so, ich glaube, um wieder meine, weil ich erzähle so gerne diese Geschichte. Die Voyage Futur Story. Um darauf zurückzukommen. Das war eben dieser Moment, wo der Grund, warum es eben schon so viele Alben gibt, Ausschweifung, es war dieses Album Innersphere ist dann bei Villain Records rausgekommen und das ist genau an dem Tag, das war ja schon mal das Spannende. Normalerweise kennt man das von einem Label, Vorlaufzeit, Promoplan und was weiß ich, irgendwas. Und Villain Records war so, hat so eine Nachricht geschrieben, ja, morgen kommt das Album. Morgen um so und so viel Uhr kann man es kaufen. Und ich habe das nebenbei so gelesen und dachte, okay, ja, weird, das ist ein bisschen komisch, dass das, aber ja. Und da war nämlich genau an dem Tag, ist gerade in Österreich komplett alles drunter und drüber gegangen, weil das war der erste Tag des ersten Corona-Lockdowns. Und da habe ich mich überhaupt nicht damit befasst. Das war mehr so, oh Gott, wir müssen uns eindecken.
Wir müssen Lebensmittel.
Supplies, genau. Die trennen alles zu. Irgendwie. Das war ja damals sehr, sehr... Und wegen der Zeitverschiebung, dann habe ich irgendwie auch die E-Mails nicht... Also ich schaue sowieso nicht so regelmäßig. Ich schaue dann in der Früh halt irgendwie. Und in der Früh habe ich dann die E-Mail bekommen vom Label, so, ja, Gratulation, das Album ist in einer halben Stunde ausverkauft gewesen. Das war so, was? Vinylplatte, 300 Stück, irgendwie so, wow. So absurd irgendwie. Und das war so, ab dem Moment war das so, okay, das passt gerade wirklich voll gut. Und das war echt so, das hat man voll gemerkt, die Leute haben das sehr, sehr dankend angenommen, Corona. Und das hat da zusätzlich zu der Zeit in diesem Vaporwave-Kreisen so ein bisschen FOMO hat es da gegeben mit Platten-Releases. Die sind aus irgendeinem Grund absurderweise relativ schnell auf Discogs zu horrenden Preisen verkauft worden. Das sind voll viele Releases von verschiedensten Labels. Und das war bei dem Album dann es war keine Ausnahme, sondern wirklich sehr viel. Es ist eben sehr schnell weg gewesen, aber es waren dann auch so 5 Stück dann auf Discogs, die teilweise um $100 drinnen gestanden sind, was sehr arg ist für so wie vorher noch nie gehabt bei einem Release irgendwie von mir. Und dann ist es eh so dahingegangen, einfach dann haben wir gemerkt, okay, es war zusätzlich dieser Kanal Vapor Memory, so hat der geheißen, der hat das Album raufgestellt und das hat halt auch gleich voll viel. Es war halt echt so das Corona-Album. Und das schreiben wir, also ich habe jetzt letztens wieder die Kommentare angeschaut und da schreiben wir, wie ist das noch damals? Corona hat das die ganze Zeit gehört. Also es war so, und eben da steht ja im Pressetext, haben wir das ja eingebaut, der Gino Marino hat sogar geteilt irgendwie. Das war so absurd. Also der Sänger von den Deftones.
Ja.
Das war so schräg, also wie ich das gesehen habe, okay, es ist halt so eine absurde Dynamik irgendwie entwickelt. Das ist jetzt nicht ein voller Hype, aber es war zumindest so, dass es schon irgendwo so ein bisschen gewabert hat und so Leute erreicht hat.
Deftones ja auch interessant, oder? Die sind ja auch so gehypt worden wieder vor kurzem erst von einer ganz anderen Generation.
Die Shoegaze.
Das White Pony Album und
ja,
so,
ja, voll.
Von echt jungen Leuten wieder so total gefeiert wurde.
Es war ja auch bei Full Circle Moment wieder mal bei Nail Salon, war ja auch so, dass das so ein bisschen Deftones getan, so ein bisschen der Einfluss. Voll, also eben so Sophie, die ist halt echt genau in dem Alter, die das nicht mitkriegt damals, und das ist jetzt da halt voll spannend irgendwie. So wie, ich weiß nicht, ich habe halt so Anfang 90er, Ende 80 voll spannend gefunden, so was Indie-Rock angegangen ist, weil ich es genau nicht mitgekriegt habe irgendwie. Es hat zwar existiert, aber es hat mich nicht erreicht. Ja, na voll. Also es war, und dann ist es so dahingegangen, und dann dann habe ich mir eigentlich die Jahre darauf eher auf Ambient Kompositionen fokussiert und halt mit Beate immer wieder mal mehr, mal weniger das gemeinsam, also live haben wir es immer zu zweit gemacht. Und so war ihr Einfluss halt entweder, wir haben gemeinsam nur was durchgesprochen bei den Tracks, und oder sie hat wirklich was beigesteuert, aber meistens die Musik, so das Komponieren war eher bei mir, und wir haben es halt gemeinsam dann noch verfeinert quasi. Und das letzte Album, das davor rausgekommen ist, Inverted Land, da war sie mehr dabei. Und bei Unseen Portal, das war wieder mal so, hat 3 Jahre gedauert, bis fertig war.
Und das ist jetzt das Neueste.
Das Neueste quasi, ja voll.
Obwohl es in der letzten, also ist ja quasi jetzt schon 2024 rausgekommen.
Genau,
aber,
ja.
Aber das sind ja 2 Alben jetzt rausgekommen.
Genau, ja voll. Ja. Das ist oft bei mir so, wenn ich beim Album ewig lang sitze und das irgendwie nicht schaffe zum Fertigmachen und nicht das Gefühl habe, so irgendwas fällt noch oder irgendwie geht es mir dann am Nerv. Was bei der Musik auch natürlich passiert, obwohl ich noch nie so viel Spaß gehabt habe bei irgendwie Songs schreiben. Aber es irgendwie kommt immer wieder der Moment, das habe ich immer schon gehabt, wenn ich alleine Sachen schreibe. Und dann ist es jetzt schon zum zweiten Mal passiert, dass ich ein anderes Album angefangen habe, weil ich mir gedacht habe, na, ich lasse das jetzt mal. Und dann ist Inverted Land entstanden, und das ist innerhalb kürzester Zeit war das irgendwie so, das war so eine Befreiung, so, ah, passt, jetzt mache ich ein komplett neues Projekt, und das ist dann so schnell fertig geworden. Und davor war es beim Album Wellen von Voyage Futur, habe ich, glaube ich, währenddessen dann das Wolf Lehmann Album gemacht, also es war so.
Genau. Das gibt es ja auch noch.
Ja, voll. Es ist jetzt dann echt so viel Sachen rausgekommen, aber dadurch, dass ich so wenig live spiele, fühlt sich es dann gar nicht so an, als wäre das irgendwie. Es ist, aber eh eigentlich, so wollte ich es eigentlich eh machen. Einfach releasen und so.
Das geht dann nicht
alle ab. Alle Heiligen. Hm?
Geht da das nicht ab?
Live spielen geht so. Also es ist so, hin und wieder taugt es mir dann schon auf der Bühne stehen, aber ich glaube, das Drumherum, die Verantwortung, nein, die Verantwortung ist jetzt falsch gesagt, also die Scherereien, die man hat, und die Strapazen auf Tour, irgendwie, das kann man sowieso nicht mehr vorstellen. Aber also die Zeit, wo man weg ist von zu Hause, das ist irgendwie, habe ich das halt runtergeschluckt, weil ich wollte ja einfach was von der Welt sehen, oder von Mitteleuropa zumindest, und wollte raus und das Abenteuer erleben und Leute treffen und so. Aber irgendwo war in mir schon immer so ein Teil, der gesagt hat, eigentlich ist daheim schon sehr viel gemütlicher, und ich bin eigentlich sehr gern zu Hause und dort an meinen Sachen basteln. Hin und wieder geht es mir ab, so eigentlich geht es mir nicht, es ist eher, dass ich jetzt wieder sehr, sehr wohlwollend auf die Zeit zurückblicke, wo wir mit Sex Gems und Melmi Def und Batteries auf Tour waren, und auch in den USA, wie wir da auf Tour waren, das war ein einziges Abenteuer, und das sehe ich jetzt schon sehr, sehr anders, also sehr verklärt wieder mal. Also es war schon strapaziös immer, und die Stimmung war nicht immer bombig, also es war schon eher, man ist sich dann halt schnell am Nerv gegangen, irgendwie in einem kleinen Bus. Generell ist es halt auch nicht gescheit, 5 Leute, die komplett verkadert sind, 8 Stunden in Auto irgendwo hinfahren lassen. Das ist echt. Und das ist halt Zündstoff für zwischenmenschliche Katastrophen.
Gibt's Stand überhaupt diese Musik, also jetzt hast du überhaupt vielleicht einmal die Idee gehabt, dich rein aufs Produzieren, aufs Mastering zu verlegen vielleicht auch, und zu sagen, okay, also nach dieser Phase mit Malen mit Dev, ich mache nur noch das, gab es das?
Es ist ja eigentlich im Endeffekt eher auf das hinausgelaufen, dass ich hauptsächlich das jetzt mache, und dieses Komponieren, so Voyage Futur, das passiert einfach, wenn ich Zeit habe, das ist mehr so hobbymäßig, also Hobby ist jetzt auch, also ich nehme halt schon sehr viel Zeit dafür, und ich gehe auch ins Studio ganz normal, als würde ich einen 9-to-5-Job haben, oder halt je nachdem, wer unseren Sohn abholt, hat quasi einen kürzeren Tag oder einen längeren Tag. Aber ich gehe einfach in der Früh, so wie Beate ins Büro geht, gehe ich ins Studio und schreibe dann was, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe, wenn ich nichts produziere oder zum Mischen habe oder sonst irgendwas. Aber generell ist es schon eher in die Richtung natürlich gelaufen dann. Es war auch in der Zeit, wo Mail mit Def dann aufgehört hat, war ja gerade das erste Voodoo-Jürgens-Album, das sehr, sehr gut gegangen ist und sehr ein neues Genre quasi ein bisschen erfunden hat. Und das hat sehr viel, das war schon gute Werbung irgendwie für das, was ich gemacht habe, was ich dort mache irgendwie. Weil davor waren es irgendwie schon eher befreundete Bands halt einfach oder Bands, mit denen man vielleicht einmal zusammengespielt hat oder so. Und nachdem war schon immer mehr, dass Leute mich direkt angeschrieben haben und also Fremde. Fremde Leute.
Also so ein richtiges Ansawar war das?
Genau.
Ja.
Ja.
Ein Referenzalbum so quasi, was das, man so ein bisschen genau, in die Auslage stellen
genau,
kann. Ja. Und
genau. Die einzige goldene, die ich habe.
Wer hat schon eine goldene?
Eben, ja voll, das ist ja auch was. Natürlich ist das ja ein David sein Verdienst. Ich war glücklich, das war der glückliche Zufall, dass ich einfach da zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort, weil das hätte ja jeder aufnehmen können. Nein, so stimmt es jetzt auch nicht. Also ich will mich da jetzt nicht zu sehr. Aber ja.
Aber glaubst du, hast du das Gefühl, dass du jetzt so mit diesen ganzen, nach all diesen Projekten, tausenden Bands und jetzt so als Produzent auf der einen Seite und mit Voyage Futur auf der anderen Seite und dann vielleicht auch noch gelegentlich mit Mal mit F oder wie auch immer, als Wolf Lehmann oder wie auch immer, jetzt so ein bisschen angekommen bist, also wo du so quasi diese Sinnsuche auch irgendwie so...
Ja, also ich glaube so ein bisschen die Sturm- und Drangzeit ist jetzt schon und wir noch beruflich vorbei mit 40 irgendwie, aber ich glaube halt so, dass das ja voll, also ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr so verbissen, ich laufe jetzt nicht mehr so verbissen irgendwas hinterher, also es ist jetzt so, wie es jetzt ist, ist eigentlich ganz, ganz gemütlich und ich glaube, ich merke, dass ich, wenn ich mich mehr um diese Karriere bemühen würde, im klassischen Sinne, wenn man das so sagen kann, diese Produzenten-Ding, das Produzieren, ich glaube, da müsste ich mit sehr viel unangenehmeren Menschen zu tun haben. Irgendwie jetzt ist es so, diese Bubble und diese Blase und dieses Level, sind die Leute einfach ursuper gechillt, cool. Es sind nette Menschen und ich glaube, sobald es ein bisschen mehr Big Business wird, mache ich gleich wieder eine Kehrtwende. Also da bin ich schon wieder draußen aus der Tür. Also ich glaube, ist auch ein Mutmaß. aber so meine Erfahrungen mit Musikbusiness ist das reicht mir eigentlich irgendwie. Also.
Aber das ist ja ein schöner Zustand auch eigentlich, oder? Voll, zu wissen, wo man sich selber so verorten kann, also wo man vielleicht auch hinpasst.
Ja, voll. Also ich finde eben, es hat eigentlich gedauert, und ich habe nie, es ist einfach alles so natürlich so ineinander gefallen. Natürlich jetzt rückblickend betrachtet, das eine hat zu dem geführt und das hat zu dem geführt, aber damals hat sich viel mehr noch Chaos angefühlt und total ziellos. Und das ist auch jetzt nicht so, dass ich sage, so, das ist jetzt, das war es jetzt. Das geht jetzt, bis ich 80 bin, so weiter.
Das wäre auch langweilig, oder?
Also erstens wäre es langweilig und zweitens ist es ein bisschen unrealistisch. Ich glaube, die Zeiten stehen auch gerade. Die Zeichen stehen. Deuten in eine andere Richtung, glaube ich, irgendwie. Also erstens, von mir aus habe ich schon so das Gefühl, wenn ich jetzt so auch so auf das rückblickend betrachte, sehe ich schon, dass ich so alle 5 Jahre ändert sich bei mir irgendwie immer grundlegend irgendwas oder ich habe den Drang, irgendwie irgendwas zu verändern. Oder es passiert automatisch. Also es ist diese 5-Jahres-Regel. Nach 5 Jahren passiert irgendwie was anderes oder kommt irgendwas anderes, was Neues daher oder so. Und ich glaube echt so, ich bin da leider echt ein bisschen pessimistisch, was die Kulturlandschaft angeht in Österreich und überhaupt. Also was das ganze Spotify-Ding und FM4 wird abgeschafft. Also, das hängt ja alles in der Luft. Ja, hoffentlich nicht natürlich, aber das hängt alles in der Luft. Also ich glaube, es wird sich alles schon arg verändern und Spotify wird ja jetzt auch nicht, das wird ja nicht besser werden irgendwie. Und irgendwie irgendwann werden die Bands sich dann auch das überlegen, warum braucht man jetzt eigentlich, wenn der da noch neben sitzt und das aufnimmt oder seinen Senf dazu gibt. Also es klingt jetzt so blöd, aber ich glaube so, eben du hast es eh vorher gesagt, Ambient, Spotify ist überflutet von so Ambient-Sachen und ich merke, es ist einfach jedes zweite Lied ist so KI-Lied irgendwie und das ist ganz schrecklich und ich weiß nicht, wie lange wird es noch dauern, bis du eine KI-Software hast, die dein Projekt mischt, halt irgendwie dein Musikprojekt oder Leute können es auch selber sie beibringen. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendeine große Kunst ist, die man... Man sicher, die Erfahrung habe ich jetzt schon irgendwie von den letzten 10 Jahren, aber ich bin jetzt auch kein voller Pro. Also ich habe auch nie da Wert drauf gelegt, dass ich irgendwas extrem meister, dass ich irgendwie eine Koryphäe werde in meinem Gebiet. Also ich glaube, dieser bisschen schräge Lo-Fi-Charme, auf den ich eher gesetzt habe, ich weiß nicht, ob das nicht eher was ist, was man selber machen kann.
Aber vielleicht ist das ja auch schon die große Kunst, erstens mit den für dich richtigen Menschen zusammenzuarbeiten.
Voll, ja sicher.
Auch mit Idealisten zusammenzuarbeiten.
Ja.
Mit Menschen, die halt an die Musik in dem Fall glauben und
ja. Ich glaube, also das, was ich jetzt gesagt habe, ist eher Worst-Case-Szenario.
Um noch irgendwie zum Abschluss ein bisschen.
nein, ich wollte jetzt nicht am Schluss mit dem Doomsday-Ding wie immer bei mir. Also Weltuntergangsszenario. Nein, voll. Also eben, das wäre Worst-Case-Szenario. Und ich glaube auch, dass das in irgendeiner Art und Weise hoffe ich zumindest, dass das honoriert wird, wie an Sachen rangehe beim Aufnehmen oder was ich. Vielleicht spricht es einfach nur rum, dass ich im Studio ein netter Kerl bin, mit dem man gerne abhängt. Und vielleicht reicht es manchen Bands schon, dass die.
Ein gutes Gefühl zu haben.
Ein gutes Gefühl.
Und auch das Gefühl zu haben, man ist am richtigen Weg oder vielleicht auch mit einem sanften Schubser in die richtige Richtung gedreht zu werden. Voll. Das hilft ja auch schon oft im Leben.
Ja. Und wenn man ein bisschen Euphorie braucht im Studio, bin ich auch der Richtige, um jetzt ein bisschen Werbung für meine Sache zu machen.
Du, Wolfgang, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, ich sage danke, sind wir schon fertig.
Ja. Ich würde zum Abschluss gerne noch ein paar kurze Fragen stellen, kurzen Antworten geben.
Oh.
Keine Angst. Kannst du auch ein bisschen ausholen. In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Weiz. Warte mal. Es ist entweder Weiz, oder?
Wie groß ist Weiz eigentlich?
10.000 Einwohner.
Ah, ja.
Ja, voll. Also ich würde nach Oberdorf bei Weiz reisen. Also das tue ich auch nicht.
Nein, ist das schon eine Stadt?
Nein, das ist ein Dorf mit 10 Häusern oder so. Weiz, weil es wirklich irgendwo wie mein Herz verloren hat, dieses depperte Kuhkaff. Wahrscheinlich Japan, Tokio vielleicht.
Weiz und Tokio,
ja voll.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Verstört. Polar Express. Ich glaube, der Polar Express.
Ja.
Das, also es war einer der letzten Filme, die ich gesehen habe. Aber der hat mich tatsächlich verstört. Das ist so uncanny gewesen, diese Animationen. Ich glaube, oder? Warte mal, was habe ich nur gesehen? Dream Theory, wie hat der, mit Nicolas Cage. Dream Theory.
Ah ja, den habe ich noch immer nicht gesehen.
Der war
strange, oder?
Er ist urcool, aber es gibt so ein paar Szenen, die. Also er hat mich mit dem uncomfortable Feeling zurückgelassen. Also
ein Gast hat das hier schon einmal erwähnt. Ich weiß jetzt
wirklich?
Nicht. Ja. Muss man mal nachhören. Von den allerersten wirklich? Folgen, glaube ich.
Ja. Dream Theory. Ja, komischerweise echt so. Aber eben eigentlich eher, ich glaube, meine Antwort ist Polar Express.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen? Oh Gott,
ich lese nichts. Ah, nein, ich lese tatsächlich was gerade. Seit Ewigkeiten lese ich, ich lese seit Ewigkeiten How Music Works von David Byrne. Das hat mir die Liz Metta letztes Jahr geschenkt. Es ist auf Englisch, deswegen brauche ich ein bisschen länger. Aber ich brauche sowieso urlang beim Lesen. Also ich bin voll der langsame Leser. Also ich habe am Abend immer so ein, zwei Seiten und dann schlafe ich ein. Voll. Also, dass ich mich am Wochenende mal hinsetze, das ist eher selten. Da passiert jetzt immer Highlife und Action mit dem Kleinen, deswegen. Aber ja, voll.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Entweder vom... weiß ich nicht, wie es heißt, verdammt. dann sage ich Björk Bachelorette. Da habe ich letztens einen Podcast angehört zum Thema Björk. Bester Songtext. Das ist mir gar nie aufgefallen. I'm a fountain of blood in the shape of a girl. Das ist der erste Satz von Bachelorette.
Von Bachelorette.
Okay. So schön. Das ist so ein schönes Lied. Also ich höre gerade so viel Björk. Ich glaube deswegen.
Warst du beim Konzert
in Wien? Nein, leider nicht. Die Beate hätte eine Karte gehabt, aber sie ist dann auch nicht gegangen. Ich weiß nicht mehr, warum, was da war.
Ich habe es leider auch irgendwie nicht geschafft.
Aber ich muss sagen, ich bin so nicht so ein Konzertgeher mehr. Irgendwie gerade so große Sachen enttäuschen mich dann eh immer. Das war eh in der Stadthalle, glaube ich. Ja, nein, das Stadthalle ist leider sowieso immer ein bisschen ein Fail. Also da bin ich immer...
Ist dann nicht ganz so cool, gell?
Neil Young, furchtbar. Das war so, ich liebe Neil Young, aber das war echt leider so. Oder
mit Crazy Horse, das.
Ja, ja, genau.
Ja, da war ich auch.
Und auch Ding, das ist 10 Jahre her, oder über 10 Jahre, das war zu meinem 30er, habe ich das gekriegt, von der Katharina Tränk, die hat mir die Karte zum Geburtstag geschenkt. Das war voll lieb und ich habe mich echt gefreut. Also es war ursuper, wir haben sogar einen Sitzplatz gehabt, das taugt mir immer sehr, aber leider war der Sound war leider echt grottig. Aber es war halt gereicht, ihn auf der Bühne zum Singen. Und also das hat mich, aber sonst, ja. Aber Ding war, Black Sabbath war super in der Stadthalle. Das war so grindig und dirty und so punk, dass das irgendwie cool war.
Naja. Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Ja, leider sehr viel Plastik und
viele Kassetten,
leider nicht nichts Umweltfreundliches. Aber das hält sich sehr lang, verrottet nicht so schnell, deswegen bleibt das noch länger. Nein, ich weiß es nicht. Was bleibt von mir? Oh Gott. Nix wahrscheinlich. Im Endeffekt bleibt eh von niemandem irgendwas über. Also wie gesagt, wahrscheinlich ist dann die Leute, die physische Musik irgendwie rausbringen, von denen wird wahrscheinlich in irgendeiner Form eh am längsten noch Mikroplastik im Meer herumschwimmen. Also ich bin ein Teil, das wird ein Teil des Ganzen quasi somit. Ich habe irgendwann einmal während der Baustelle in Weiz habe ich Platten und CDs in so einen Zwischenraum reingeschmissen und dann zugemacht und zugemauert. Ich dachte, das wird so lustig, wenn das in 100 Jahren irgendwer aufreißt oder in 10 Jahren der Niklas aufreißt.
Beim Umbau, beim ersten großen Umbau.
Was ist denn das?
Wie kann man das abspielen?
Genau, erstens das, was ist das überhaupt? Oder voll, weiß, unterm Dach ist vielleicht voll geschmolzen oder so.
Mein Sohn hat letztens ganz erstaunt und irgendwie empört gesagt, was? Du hast damals kein Spotify gehabt als
Kind? Das ist so arg, oder?
Das hat er überhaupt nicht irgendwie gepackt.
Voll arg.
Voll arg. Das hat ihn irgendwie so schockiert.
Ja, ich erzähle Niklas jetzt schon die ganze Zeit, dass das bei uns, was wir früher ferngeschaut haben, und da hat man den Fernseher eingeschalten, und wenn irgendwas war, hat man geschaut, und wenn nicht, hat man ausgeschalten, und dann hat man Pech gehabt, wenn nichts gelaufen ist. Und das, also ich sage ihm das wirklich so oft, dass er das irgendwie, weil er ist auch schon so ein iPad-Kind, also er schaut ja nicht so viel, aber schon, also er kann es halt schon bedienen einfach, das ist so absurd mit 5 Jahren. So. Letztens hat er mal, da war er so, glaube ich, erst 4 oder so, hat er mal mein Handy hingehalten, dass es mit Face ID entsperrt, und dann ist er wieder weggegangen.
Kann man nichts mehr vormachen.
Na voll, es ist echt so arg. Naja, die Zukunft.
Du Wolfgang, Zukunft. Ja. Und noch irgendwelche letzten Worte heute?
Vielen Dank. Ich hoffe...
Kurz und bündig.
Ich hoffe, es war erträglich anzuhören.
Du, vielen Dank.
Ich sag danke.
Das war die aktuellste Folge von Was soll das alles? Meinem Interview-Podcast. Ich bin Philipp Dulle, ich lebe als Journalist in Wien und es freut mich sehr, dass immer mehr Menschen meine Folgen hören. Wenn euch die Folgen gefallen, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf den einschlägigen Plattformen bewerten könntet oder teilt die einzelnen Episoden gerne mal in euren Stories. Das hilft mir bei der Reichweite. Vielen Dank fürs Zuhören, für die vielen Bewertungen, die ich mittlerweile bekomme. Und ich kann es nur noch einmal betonen, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir vielleicht auch Gästewünsche zukommen lässt. Ja, ich werde es versuchen zu berücksichtigen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.